wie man Orte schaffen kann dafür, ob das jetzt ein Pavillon ist oder ob das das Museum ist, an dem auch solche Begegnungen stattfinden können, eben von Menschen, die vielleicht unterschiedlicher Meinung sind und diese Orte eben aber auch als Orte eben der Verständigung verstehen, aber auch eben als Orte des Diskurses, an dem dieser Diskurs auch auszuhalten ist und stattfinden kann und muss, weil wir ja auch sehen, wie in anderen Bereichen einfach diese Verengung der Diskursräume auch aktiv betrieben wird, um solche Orte auch zu verunmöglichen.
Sagt Kathleen Reinhardt, die ich für eine neue Folge unseres Weltkunst-Podcasts »Was macht die Kunst?« getroffen habe. Kathleen Reinhardt ist Kunsthistorikerin, Direktorin des Georg-Kolbe-Museums in Berlin, das soeben vom Internationalen Kunstkritikerverband als bestes deutsches Museum des Jahres 2025 ausgezeichnet wurde. Und sie ist Kuratorin des Deutschen Pavillons auf der diesjährigen Venedig-Biennale. Es ist also ein unglaublich aufregendes Jahr, das du gerade erlebst. Und ich bin gespannt, wie du meine erste Frage beantwortest. Was macht die Kunst, liebe Kathleen?
Hallo Lisa. Was macht die Kunst? Das ist eine sehr, sehr große Frage. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, in diesem Jahr für mich hat das auch nochmal ganz besondere Relevanz, weil ja nicht nur Venedig also im großen Fokus steht und diese ganz wunderbare Eröffnung, die wir trotz allem hatten, sondern natürlich auch das Georg-Kolbe-Museum, das eben ausgezeichnet wurde als Museum des Jahres, was uns als wirklich kleine Institution natürlich extrem freut. Und dass unser also wirklich jahrelanges Machen und Tun und wirklich, doch hineinbuttern natürlich auch, einfach auch Früchte trägt und dass es gesehen wird, dass wir auch diese Anerkennung erfahren als Institution, die sich ja auch schwierigen Themen nicht verwehrt, dass eben wirklich auch die Besuchenden sich eben auch nicht scheuen, mit uns gemeinsam eben auch etwas komplexere Themen anzugehen.
Also es ist wirklich ein ganz besonderer, auch magischer Ort, nicht nur, weil es das ehemalige Atelier und Haus von Georg Kolbe ist, also ein historisches Erbe in sich trägt, sondern weil es hier auch ein wunderbares Café gibt, weil hier eine tolle Baumlandschaft gewachsen ist, Skulpturengarten draußen. Also es ist wirklich ein ganz toller Ort. Und wie du sagst, diese schwierigen Themen, die ihr hier als Team auch angeht, es ist trotzdem ein ästhetischer Genuss, hierher zu kommen, weil das auf diese ganz besondere Art verwoben wird. Die politischen, auch die sperrigen Themen, die schwierigen Themen, aber dann auch eine Schönheit, die auch Teil davon ist. Das finde ich immer besonders hier.
Ja, das ist, glaube ich, genau das, was den Ort auch ausmacht. Also wir sind ja wirklich in einem ehemaligen Wohnhaus, in einem ehemaligen Atelierhaus. Georg Kolbe hat sich diesen Ort 1928 wirklich auch so ein bisschen auf dem Höhepunkt seiner Karriere natürlich gebaut. Und für mich stellt sich immer die Frage, was passiert an einem Ort, der auch genuin für das Schaffen von Kunst überhaupt erdacht wurde, von einem Künstler selbst. Was können wir heute daraus ziehen? Wie können wir uns heute zu diesem Ort verhalten? Wie kann uns dieses Kleinod, der ja ist, was du ja auch so schön beschrieben hattest, was kann man hier auch an eben komplexen Themen angehen? Was kann aber auch immer wieder diese Balance schaffen? Weil unser Leben trotz natürlich dieser ganzen doch sehr bedrückenden politischen Umstände, in denen wir ja auch sind im Weltgeschehen, was kann uns dieser Ort geben und was kann dieser Ort auch als Ort für Gemeinschaft sein? Und ich glaube, diese Balance zwischen eben einem gemeinschaftlichen Angehen von Themen, einem gemeinschaftlichen Neugier, den man bestimmten Themen gegenüber hat oder aufbringen kann, auf der einen Seite auch natürlich so ein bisschen so ein Rückzug und so eine Vertiefung in Themen. Das bietet natürlich dieser Ort, der ja so ein bisschen außerhalb auch vom Zentrum ist, aber es ist eben auch ein Ort der Gemeinschaft. Und ich glaube, gerade diese Waage zwischen beidem ist ja auch das, was das Museum hier auszeichnet und was auch diese Konzentration ausmacht, die man einfach hier hat. Also es ist ja auch nichts, oder es ist kein Museum, kein Ort, an dem man einfach mal reinschneit, schnell die Ausstellung mitnimmt und dann sofort wieder zum nächsten eilt, sondern man ist ja da schon ein bisschen länger. Also man fährt hier raus, man sieht diese Ausstellung an, man hat vielleicht auch noch mal ein Getränk im Café Idee und bringt vielleicht auch nochmal Leute her an diesem wirklich besonderen Berliner Kunstort, weil wir das tatsächlich einzig zugängliche Atelier auch der 20er Jahre sind. Und das geht natürlich auch mit einer gewissen Verantwortung einher, auch der Pflege des Hauses, des Grundstücks. Also da ist man nicht nur bei den Inhalten der Ausstellung natürlich, sondern ist ja einfach auch schon sehr beschäftigt, das alles natürlich auch zu erhalten, weil es eben auch wirklich ein herausragender Ort der Moderne ist. Es ist eben nicht ein Bau, den Kolbe sich hat hier hinsetzen lassen von eben einem der Architekten, mit denen er immer wieder zusammengearbeitet hat, ob das Gropius ist, ob das Mies van der Rohe ist, sondern es ist einfach ein Ort, den er selbst auch mitgestaltet hat. Und Ernst Rentsch, der Architekt, wollte hier einfach eigentlich ein ganz anderes Haus bauen. Und man sieht eben durch Kolbes Eingriffe, durch seine Erfahrung auch natürlich mit Architekten zusammenzuarbeiten, auch wie seine Kunst in dieser modernen Architektur wirkt, hat er hier wirklich etwas ganz, ganz Besonderes geschaffen. Und heute ist es eben das Museumsgebäude auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite das Cafégebäude, wo eben auch unsere Bibliothek untergebracht ist, die Kolbe-Bibliothek, in der eben auch sehr viele Forschende zu Gast sind. Das alles natürlich gerahmt von diesem ganz wunderbaren Skulpturengarten.
Und wir sitzen hier in deinem Büro. Was war das früher?
Das Büro ist tatsächlich heute, also ich bin umgeben eigentlich wirklich von der Kolbe-Bibliothek. Das heißt, die besteht auch aus unterschiedlichen Teilen. Das sind Bücher einmal von Kolbe selbst, aber auch von seiner Frau Benjamine, nach der ja das Café benannt ist. Und auch zum großen Teil von seiner Enkelin Maria von Thiessenhausen, die tatsächlich die zweite Direktorin des Hauses war. Also es ist wirklich so ein Rundumschlag auch der, ich möchte mal sagen, deutschen kunsthistorischen Literatur, eben wirklich von Kolbes Anfängen. Also wir sprechen hier so von 1900, aber auch Bücher eben noch davor, bis dann auch in die 60er Jahre hinein.
Jetzt ist dein Name in der Presse vor allem dieses Jahr natürlich durch die Venedig-Biennale in fetten Buchstaben aufgetaucht. Ich war, als ich auf der Biennale war im Mai, sehr beeindruckt, als ich diese Allee entlang gekommen bin in den Giardini und dann schaut man nach rechts auf den deutschen Pavillon und da steht auf einmal ein Plattenbau. Also das ist schon ein sehr, sehr beeindruckender Anblick. Die Künstlerin Sung Thieu hat diese Idee gehabt. Wie habt ihr die verwirklicht? Weil es ist ja auch eine ganz originelle Art mit der Technik, die da angewandt wurde, auch eine Art, die zu Venedig passt. Wie kam es dazu?
Also wir hatten natürlich gleich am Anfang besprochen, in welche Richtung das gehen kann. Auch natürlich mit beiden Künstlerinnen, mit Henrike Naumann, mit Sung Thieu, was sie bespielen wollen, was wir überhaupt auch aussagen möchten, natürlich mit diesem Pavillon. Und Sung Thieu hat wirklich, also am Anfang diese Idee lanciert, was wäre, wenn dieser Pavillon ein Plattenbau wäre. Und wir haben da ganz unterschiedliche Ideen auch in dieser Materialität gehabt am Anfang natürlich. Es ging ihr eben vor allem aber auch nicht darum, große Umbauten zu leisten, sondern, und das ist ja auch das wirklich Spannende bei diesem Motiv, der Pavillon, wie wir natürlich als diesen deutschen Evergreen, möchte ich ihn bezeichnen, wissen, wurde 1938 umgebaut, eben in einem ja faschistischen Stil der Zeit, und seitdem arbeiten sich selbstverständlich viele Kunstschaffende daran ab, mit diesem Gebäude umzugehen, mit dieser Hülle umzugehen. Und wir hatten da ja schon einige Vorschläge natürlich von dem Ausgraben, von dem Aufreißen des Bodens, von den Ideen des Versetzen, des Verschwindenlassens. Und Sung Thieu arbeitet ja wirklich aus diesem Gedanken heraus, was ist das, wie ist das, neu in einem Land zu sein, in dem man nicht willkommen auch ist. Und das war für mich natürlich auch ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für die Frage, die dieser Pavillon stellt. Und dieses System, dieses natürlich dieser faschistische Bau fordert natürlich dann auch andere Fragen, andere Antworten immer wieder von den Kunstschaffenden heraus. Und diese wirklich ja Stockwerke des Plattenbaus, die uns ja dort entgegenstreben, aber auch ganz ja unterschwellig auch eigentlich erst zum Vorschein kommen. Das war was Sung wirklich gleich am Anfang setzen wollte. Die Umsetzung war die große Herausforderung. Welche Materialien? Sie war auch inspiriert natürlich von dem Motiv des Sonnenblumenhauses in Rostock-Lichtenhagen, also 1900, 92 die Pogrome, die sich in Rostock-Lichtenhagen zugetragen haben, in dem eben auch Wohnheime von ehemals vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, aber auch anderen Asylsuchenden attackiert wurden und vor allem aber auch, und das ist ja der springende Punkt, nicht nur attackiert wurden eben von einem Neonazi-Mob und von eben Menschen, die angereist sind, auch aus der Nachbarschaft, sondern diesen Rückzug der Staatsgewalt und dieses Nicht-Zählen können eben auf einen gleichwertigen Schutz. Und das ist natürlich auch in unser Gedächtnis auch eingebrannt, gerade aus dieser Generation heraus, die eben im Osten lebte, aufgewachsen ist, auch umgehen musste, selbstverständlich damit, aber auch mit dieser Normalisierung vom rechten Gedankengut, wie wir es selbstverständlich heute sehen müssen. Und das Sonnenblumenhaus ist eben mit einem großflächigen Fliesenmosaik übersät. Und Zung war es aber auch sehr, sehr wichtig, auch lokale Traditionen anzusprechen und zu überlegen, welche natürlich kunsthistorischen Techniken verwendet wurden. Also immer dieses Spiel zwischen Zeitlichkeit und in der Zeit sein, aber auch eben einer Zeitlosigkeit, die natürlich die Kunst immer versprüht und versprühen muss, wenn sie gut ist. Und hier ist sie dann eigentlich auch relativ schnell eben in Richtung Mosaik gewandert in ihren auch Materialrecherchen, weil natürlich das Mosaik oder die Technik des Mosaik eigentlich sehr einzigartig auch überhaupt erlaubt, in eine Tiefe zu gehen. Und wir sehen ja dieses Motiv, also das von eben einer Fotografie abgewandelt wurde, in Mosaik umgesetzt wurde, eben in dieses hochwertige Marmormaterial. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt dieses Werks, diese Aufwertung auch, die hier passiert und eben diese Überlagerung von einem System, Unrechtssystem, auf ein anderes Unrechtssystem, hier eben mit diesem Plattenbau, mit dem Wohnheim. Das ist einfach etwas, was Sung Tür sehr, sehr wichtig war und natürlich der Titel der Arbeit, die Würde des Menschen ist unantastbar, die wirklich Artikel 1 auch des Grundgesetzes zitiert, ist da ja schon sehr richtungsgebend, möchte ich sagen.
Wenn man das sieht, sieht man Graffiti. Wenn man dann nah rangeht, sieht man, es ist ein Mosaik, das diese Graffiti-Markierungen nach der Fotografie rekreieren in Mosaik. Das ist, finde ich, eine ganz erstaunliche Erfahrung, das weit weggehen und das anders sehen, das erkennen, wenn man dann nah dran ist. Und natürlich diese Gedanken, die man sich macht, die Ausstellung im Pavillon heißt Ruin oder auf Englisch Ruin. Das ist ja ein etwas Bedeutungsunterschied. Also Ruin auf Deutsch heißt Verderben, während Ruin auf Englisch Ruine heißt und so eine archäologische Komponente oder so eine historische Dimension mit hineinbringt. Jetzt ist es genau bei dem Gebäude, auf das Sung Tieu sich bezieht, geht es ja um eine Ruine, denn das Haus, in dem sie groß geworden ist, ist nicht mehr bewohnt und verfällt. Wie kam es zu diesem Titel Ruin, der ja für alles steht, was dort zu sehen ist, auch Henrike Naumann?
Ja, für uns war eben gerade auch diese ganze Diskussion um den Titel natürlich sehr zentral. Das ist ja klar, dass wenn man eben auf so einer großen Weltbühne auch eine Ausstellung plant und umsetzt, vor allem aber auch für so ein sehr, sehr breites Publikum, das dort natürlich diese Ausstellung sieht. Also ich glaube, bei der vergangenen Venedig-Biennale waren es über 700.000 Menschen, die die Ausstellung gesehen haben, die natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Vorwissen da ankommen, mit ganz unterschiedlichen Zugängen, die sie sich zur Kunst geschlagen haben. Und das Fachpublikum ist ja auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der das sieht. Und das war für mich natürlich auch spannend, wie man gerade eben ein ganz breites Publikum hier mitnimmt in eine sehr spezifische Thematik, die wir aufgemacht haben. Und das aber dann auch eben unter ein bisschen allgemeinere Trends der Gegenwart zu stellen. Und Ruin, und du hast es eben schon angesprochen, hat eben auch so eine sehr schöne, also besitzt für mich einfach auch so eine sehr schöne semantische Plastizität. Und Ruine und die Ruinenromantik, das Ruinenmotiv hat selbstverständlich für die deutsche Kunstgeschichte auch für das deutsche Selbstverständnis von Nation einen ganz bestimmten Stellenwert. Also wir fangen vielleicht natürlich bei Caspar David Friedrich an und eben dieses Hineinarbeiten auch des Ruinenmotivs eben in eine Bildlandschaft oder auch in ein nationales Verständnis, was aber auch gekoppelt ist natürlich an eine revolutionäre Bewegung. Also wir sehen uns ja auch die Romantiker auch im Hinblick auf 1848 beispielsweise an. Und das war für mich eben auch nochmal sehr interessant zu sehen, wo und wann fanden eben Umbrüche statt, zeitliche Umbrüche. Eben 89 selbstverständlich der letzte Umbruch, aber vielleicht auch 2001 natürlich mit dem World Trade Center, ein weiterer Umbruch in unserer Zeitgeschichte. Und ich glaube, gerade in diesen Umbrüchen der Zeitgeschichte sind ja beide Künstlerinnen auch extrem zu Hause. Und das sind ja Dinge, die sie beschäftigen. Und genau dieses Vor und Zurück immer zwischen eben einer Ruinenromantik, einer Nostalgie vielleicht, die man so etwas entgegenbringt, aber auf der anderen Seite eben auch diesen harten Realitäten, die das bedingen. Diese Plattenbauruine, die ja eben also der größte Wohnkomplex für Vertragsarbeiterinnen in der ehemaligen DDR war, in der Guernseestraße, heute Ruine, ist selbstverständlich, also ab diesem Zeitpunkt, ab dem keine Menschen mehr darin wohnten, also ab 2002, ein ganz großes Spekulationsobjekt geworden. Also spricht sehr viel auch zu unserem heutigen Sein in Berlin als gentrifizierte Stadt. Und das war für mich eben auch nochmal wichtig, das zusammenzubringen, das in einem Titel vielleicht zu fassen, in einem Titel, der eben auch wirklich Englisch, auf Englisch funktioniert, auf Deutsch funktioniert, den aber auch viele verstehen können, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Und das muss man ja auch nochmal im Hinterkopf behalten, dass wir natürlich in der Kunstwelt immer mit Englisch auch umgehen und hantieren, aber die wenigsten eigentlich natürlich auch MuttersprachlerInnen sind. Und das ist ja auch gerade das, was es nochmal ausmacht.
Und es ist sehr cool, dass es ein Titel mit nur 4 Buchstaben ist. Also da muss man erstmal drauf kommen.
Ja.
Also. Ja. Jetzt gehen wir hinein in den Pavillon und erstmal kommt dieses giftige Grün auf einen zu. Das ist eine Farbe, die auch eine ganz bestimmte Bedeutung trägt, aber die sich nicht jedem sofort erschließt, der vielleicht in diesem Kulturkreis nicht zu Hause ist. Was bedeutet genau dieses Grün?
Ja, also es ist sehr, sehr schön, wie wir uns jetzt gerade angenähert haben, auch an diesem Pavillon und auch diese Vor- und Zurückbewegung, die du schon beschrieben hattest, eben auch dieses Erkennen, Nicht-Erkennen des Motivs. Ist ja auch immer sehr schön, wenn man zurücktritt, sieht man Dinge ja auch öfters etwas deutlicher. Und das machen ja auch beide Künstlerinnen in ihrer Arbeit, dieses Zurücktreten, aber dann dieses Vollkommene hineingeben. Und ich habe das auch mal so bezeichnet, dass Sung Tzu das Haus gebaut hat, das Henrike Naumann dann eingerichtet hat mit ihren großformatigen Möbelinstallationen. Aber gerade diese Wandfarbe ist natürlich auch das sehr Dominierende im Pavillon. Das ist so ein giftiges Grün, ein Mintgrün, so kann man es vielleicht beschreiben. Und dieses Grün erinnert tatsächlich sehr viele Menschen, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind, vielleicht die DDR auch noch miterlebt haben, aber auch vor allem, und das war eben auch das Schöne, das zu erkennen und da auch zu öffnen. Sehr viele Menschen aus Osteuropa erinnert diese Farbe wirklich an eben offizielle Gebäude auch. Diese Farbe wurde genutzt in Armeekasernen tatsächlich der Sowjetarmee im Ostblock und in Zentral- und Osteuropa. Also es ist sehr vielen vertraut, die eben Wehrdienst geleistet haben. Und auch in den 90er Jahren, ab den 90er Jahren wurden eben die Überreste dieser Farbe auch sehr viel genutzt, um jetzt, also offizielle Gebäude, also ob das Polikliniken waren oder Schulen, um ihnen einfach auch so einen Nutzanstrich zu geben. Da haben mich auch sehr viele Künstlerinnen, Kunstschaffende auch angesprochen, während der Eröffnungstage gerade, aus Polen, aber auch aus dem ehemaligen Jugoslawien, die das einfach sehr, sehr verorten konnten und die einfach sagen konnten, wow, endlich macht der deutsche Pavillon auch mal auf und sieht diese Geschichte auch. Und das ist, glaube ich, mit dieser grünen Farbe, die ja wirklich so ein All-Over-Mantel bildet, in dieser Installation von Henrike, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und, Farbe triggert ja auch ganz viele Emotionen. Und das ist ja auch nochmal wirklich ein sehr, so eine herausragende Eigenschaft auch von beiden Künstlerinnen, dass sie eben mit diesen Installationen so ganz unterschiedliche Emotionen heraufbeschwören können, im positiven und negativen Sinne. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut eben auch gerade durch diese Farbwelt, durch die man ja dann schreitet, gelungen.
Beide Künstlerinnen haben in ihrer Geschichte schon mit Möbeln gearbeitet, mal mehr, mal weniger. Also bei Sung Thieu ist es jetzt der Möbelaspekt nicht so groß im Pavillon, bei Henrike Naumann sehr groß. Wie kam es zu der Konstellation?
Ja, also es war tatsächlich ein neuer Auswahlprozess, der gestartet wurde. Und es wurden eben KuratorInnen eingeladen, eine Ausstellung vorzustellen, die sie sich im Deutschen Pavillon vorstellen können, die sie sehen dort. Und man musste tatsächlich schon relativ fest mit den künstlerischen Positionen eben diese Ausstellung beschreiben und gestalten. Und ich habe dann beide angesprochen, ich habe Henrike angesprochen, ich habe Sung angesprochen, ob sie sich das vorstellen könnten, eben gemeinsam mit mir als Trio loszulegen und eben diesen Pavillon auch zu zähmen, möchte ich mal sagen. Und sie haben zugesagt, wir haben dann auch ganz fleißig auch an einem ersten Konzept gearbeitet. Das ist natürlich auch relativ hypothetisch, zu so einem frühen Zeitpunkt da schon in die Details gehen zu können. Und dann habe ich es vorgestellt und die Jury ja, fand es gut und hat uns drei dann auf diese Reise geschickt.
Super. Es ist ja ein fürchterlicher Schock gewesen für die Kunstwelt, als Henrike Naumann dann so tragisch jung gestorben ist. Da waren die Überlegungen schon sehr weit. Sie hat wahrscheinlich alles so bestimmt, wie es dann umgesetzt wurde. Hattest du Zweifel, dass es überhaupt möglich wäre? Wie viel Zeit hattet ihr dann noch, um über diese Realisierung ihrer Pläne zu sprechen und das in die Wege zu leiten?
Ja, also das war für uns alle, glaube ich, also ob innen oder außen, einfach ein unglaublicher Schock. Und das ist auch ein Schock, der, ich möchte mal sagen, auch lange nicht vergeht. Weil es etwas ist, was wirklich aus dem Nichts gekommen ist, auf eine gewisse Art, weil es ja dann doch sehr, sehr, sehr schnell ging. Und für uns auch als Team, als künstlerisch-kuratorisches Team, saß es sehr, sehr tief, sitzt es auch immer noch tief. Das ist natürlich klar, wie man mit Trauer umgeht, ist für alle auch sehr individuell. Und das haben wir jetzt auch gesehen, natürlich in den letzten Wochen und Monaten. Und für uns gab es aber überhaupt keinerlei Fragen, ob das umgesetzt werden kann, soll, sondern es musste umgesetzt werden. Und nicht nur für Henrike Naumann, sondern einfach auch wirklich für das ganze Projekt, aber auch vor allem für den Pavillon und für die historische Relevanz, die dieser Pavillon auch besitzt. Und Henrike hat wirklich also bis zum Schluss gearbeitet, Instruktionen gegeben, also wirklich auch mit ihrem Studioteam, also die Unglaubliches geleistet haben, auch gerade in dieser Zeit, hat sie wirklich bis zu den letzten Tagen an diesem Werk gearbeitet. Und gerade diese Verantwortung natürlich auch zu haben, diesen Pavillon dann damit zu eröffnen, das war für uns alle, natürlich für dieses Team von Henrike, für Sung Thieu, für mich natürlich auch also eine unglaubliche bewegende und sehr emotionale Zeit, das zu zeigen. Auch gerade diese Komplexität, die ja auch die Arbeiten von Henrike immer in sich tragen. Also das ist ja eigentlich, das, was man sieht, ist ja sozusagen nur diese Spitze des Eisbergs, der Forschung und auch die Lecture-Performances, die sie auch begonnen hatte. Da kommt das ja wirklich auch nochmal, diese ganze Dimension auch ihres künstlerischen Denkens zur Tragweite. Und das sozusagen zu präsentieren ohne sie, war natürlich einfach für uns ein ganz großes Päckchen zu tragen. Und hier ist natürlich auch eine ganz wichtige Person, Clemens Willinger, ihr Partner, ihr Mann, der natürlich also mit ihr auch diese kreative Symbiose einfach über ja, 2 Jahrzehnte auch eingegangen ist natürlich. Und Clemens konnte hier natürlich sehr, sehr gut und wusste ganz genau, was hier noch gefehlt hat, in welche Richtung man vielleicht nochmal denken kann. Und natürlich dieses wunderbare Studio-Team, die wirklich auch jahrelang mit Henrike gearbeitet haben, die einfach ihre Ästhetik verstehen, die ganz genau wussten, das findet sie jetzt gut, das würde sie auf keinen Fall unterstützen. Also das waren ja alles so ganz kleine Stellschrauben, die dann in dieser fulminanten Arbeit zusammengekommen sind.
Also vieles ist ja bestimmt im Atelier in Berlin entstanden. Wie war das? Ihr seid letztes Jahr aber noch zusammen nach Venedig gefahren und du warst ja sowieso monatelang in Venedig. Oder wie kann man sich das vorstellen als Kuratorin? Man ist dann bis kurz vor Eröffnung im Dauereinsatz. Ist es so, dass man dann die Kuratoren der anderen Pavillons schon kennt, weil man da morgens hinpilgert wie zu so einer Arbeitsstätte? Oder wie kann man sich die Monate vor der Biennale Eröffnung vorstellen? Und wann bist du dann abgereist? Wann bist du wieder nach Berlin gekommen?
Ja, also das hört sich jetzt total romantisch an, so wie du das beschreibst. Und so hätte ich es mir natürlich auch gewünscht. Aber man darf ja auch nie vergessen, beim Deutschen Pavillon vor allem gerade die Kuratierenden auch immer noch eine Institution haben und der Pavillon sozusagen der zweite Job ist, ja, die zweite Schicht, wie man so schön sagt. Und das war natürlich auch eine große Herausforderung, gerade eben bei doch einer kleineren Struktur eben in der Institution wie dem Georg-Kolbe-Museum. Ich glaube, wir waren neben der GFZK in Leipzig tatsächlich die kleinste Institution, die das eben mitgetragen hat. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Also da kommen ganz, ganz viele verschiedene Stränge auch zusammen. Also wir haben einmal natürlich die Studioteams der Künstlerinnen, die natürlich monatelang auf die Realisierung dieser Arbeiten hinarbeiten. Dann hat man vor Ort natürlich diese Produktionsteams, die dann eben auch von beiden Studios gestellt werden, beauftragt werden, um die Arbeiten tatsächlich in Venedig vor Ort umzusetzen. Und dann nochmal so ein bisschen so ein übergeordneter Schirm ist natürlich auch die architektonische Betreuung von eben in einem Büro vor Ort, ganz wichtig, aber eben auch die Produktionsleitung. Das hatte bei mir Katharina Heise übernommen. Und hier hatten wir einfach auch ganz fantastische Teams, die das umgesetzt haben. Ob das grandiose Mosaik ist natürlich, ob das diese All-Over-Installation auch von Henrike ist. Also es sind wirklich Produktionsstudios, die auch wissen, was sie tun, die genau von den Künstlerinnen auch gebrieft sind und eben ganz genau diese Umsetzung auch ausführen können. Der Pavillon war eingerüstet eigentlich seit Januar und wir haben eine Punktlandung geschafft. Also in der professionellen Vorbesichtigung wurde am Montagmorgen das Gerüst abtransportiert. Also auch wir haben wirklich lang darauf warten müssen, alles komplett fertig zu sehen. Aber ja, meine Wochen vor Ort waren natürlich auch ganz wunderbar. Also man hat natürlich einen ganz, ganz schönen Arbeitsweg in Venedig, dann natürlich auch in den Giardini. Also alle sind am Werkeln. Also ich hätte gedacht, es ist so ein bisschen offener, dass die Türen der Pavillons ein bisschen offener stehen auch. Also bei einigen Kollegen war das natürlich so. Aber einige waren auch wirklich sehr für sich und haben die Türen zugemacht. Und da gab es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen auch, die alle hatten. Und das ist dann natürlich auch immer schön, zusammenzukommen, dann nochmal auf so ein kleines Getränk nach Feierabend und sich seine Sorgen zu klagen, möchte ich mal sagen. Ja. Also es war wirklich auch eine sehr, sehr schöne Rückkehr für mich nochmal nach Venedig.
Wenn man jetzt an November denkt, wenn alles wieder abgebaut wird, da habe ich mich sehr über die Nachricht gefreut, dass ein Teil dieser Mosaiken von Songtieu nach Potsdam wandern werden und fest installiert werden am Minsk, was zum Museum Barberini gehört. Gibt es auch Pläne für weitere Teile? Können andere Museen sich auch bewerben um ein Stück vom deutschen Pavillon von Songtieu?
Ja, natürlich. Also wir waren wirklich auch sehr glücklich, dass dieser Ankauf von Minsk auch so unterstützt wurde, so initiiert wurde, möchte ich mal sagen. Wir hatten Anna Schneider und Daniel Milnes eingeladen und sie natürlich schon etwas eingeweiht. Songtieu hatte sie dann wirklich eingeführt in ihre Pläne, in die Umsetzung, was es auch bedeutet, natürlich diesen Plattenbau als Motiv nach Venedig zu transferieren, was es natürlich auch in der Kunstgeschichtsschreibung bedeuten wird. Und dieser Ankauf ist wirklich also ganz, ganz fantastisch und herausragend, weil auch, wo es angebracht werden soll, also auf der Außenfassade, auch das Minsk, das ja auch ein Bau der Ostmoderne ist in Potsdam und auf so einem Hügel thront, also in unmittelbarer Laufnähe eigentlich vom Bahnhof und da ja auch sehr viel in Bewegung ist drumherum. Und wir wären natürlich glücklich, wenn auch noch weitere Teile dieser Fassade eben auch in Sammlungen natürlich kommen, um auch diesen Moment zu würdigen und eben natürlich auch für die Nachwelt zu bewahren und eben natürlich auch diese ganzen Fragen und Diskussionen, die dieses Werk anstößt, auch in anderen Teilen und in anderen Museen diskutiert werden können.
Ich kann mir vorstellen, dass in Potsdam Platz für ein großes Stück ist. Wie klein dürfen denn die Stücke sein, die man erwerben kann von dieser Fassade?
Ich glaube, die kleinsten Stücke sind einmal 2 Meter, wenn ich richtig liege, okay. Weil wir ja auch einen ganz wunderbaren UnterstützerInnenkreis hatten, der sozusagen vorab schon unterstützt hat, eben indem es auch Teile eben dieser Fassade gab, die erworben werden konnten, um überhaupt finanziell dieses Werk ermöglichen zu können.
Not macht erfinderisch und ich, also einmal 2 Meter, das ist ja schon eigentlich Wohnzimmerformat. Da kann ich mir gut vorstellen, dass alles irgendwo ein neues Leben bekommt von diesen Teilen.
Wir hatten tatsächlich auch einen Unterstützer, einen Sammler, der eine Wohnung in einem Plattenbau hat. Aha. Und sich schon wirklich sehr freut. Ach so. Darauf, wie das im Wohnzimmer aussehen wird.
Ich würde gerne nochmal den Bogen spannen hier zurück nach Berlin. Du hast lange auch Kuratorin in Dresden für Gegenwart im Albertinum. Jetzt seit 22 bist du Direktorin hier im Kolbe-Museum. Ich bin auch fasziniert von der Ausstellung, die jetzt gerade noch bis Ende Juli läuft, also Marlo Moss, eine Konstruktivistin, die gar kein riesiges Oeuvre hinterlassen hat, aber die hier wirklich zu entdecken ist. Ganz wunderschöne Ausstellung und eine Ausstellung, auch die biografisch total interessant ist, aber ästhetisch auch umwerfend ist und wunderschön in dem Atelier aufgebaut ist. Was kommt denn danach? Was steht als nächstes hier auf dem Plan im Kolbe-Museum?
Ja, also du hast es ja schon angesprochen, gerade Marlo Moss noch in den letzten Wochen. Und das ist ja auch so ein bisschen, wie wir arbeiten, möchte ich mal sagen. Also Elisa Tamaschke, Lucy Howard haben hier wirklich eine ganz fantastische Kolbe-Museum-Ausstellung realisiert. Uns liegt es ja auch vor allem daran, nochmal so ein bisschen unentdeckte Positionen vielleicht wieder zu zeigen, nochmal vielleicht auch aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und gerade auch Positionen, die auch oft aus der Kunstgeschichte etwas rausgefallen sind oder auch rausgeschrieben wurden, hier nochmal eine ganz andere Bühne zu bieten und immer wieder dieses Einladen auch von zeitgenössischen Positionen hier zu reflektieren, was war, aber vor allem auch zu imaginieren, was sein kann. Und die nächsten Ausstellungen, die eben kommen werden, sind einmal die Ausstellung, die im August eröffnen wird, Everybody. Der Titel bezieht sich auf ein Buch von Olivia Lang, Everybody, A Book About Freedom, in dem Olivia Lang eben anhand auch von einem historischen Motiv von Wilhelm Reich, also jemanden, der in den 20er, 30er Jahren sehr aktiv war, eben andere Körperformen auch gesucht hat, aber auch vor allem Körper durch ihre Freiheit, durch ihren individuellen Drive, möchte ich mal sagen, auch auf der Suche nach unterschiedlichen Formen des Genders, der Sexualität untersucht hat. Und in der Ausstellung werden zeitgenössische künstlerische Positionen sich eben auch mit Freiheit und Freiheit des Körpers beschäftigen, weil wir ja im Kolbe-Museum auch immer wieder diese Fragen um den Körper stellen, also Körper im Raum natürlich. Kolbe als figurativer Bildhauer, der eben durch diese ganzen unterschiedlichen Epochen ganz unterschiedliche, kleinste Variationen eben an Körperbildern vorgenommen hat, um sie eben in diesen Zeitgeschmack der damaligen Zeit immer wieder einzufügen, immer wieder relevant zu machen. Und das sind natürlich auch Fragen, die wir stellen. Und gerade mit dieser Ausstellung, in der auch Positionen natürlich wieder Auftragswerke realisieren werden. Also das ist eben auch ganz wichtig, dass wir diesen Ort auch als Ort der künstlerischen Produktion verstehen und hier eben neue Arbeiten entstehen können, auch durch eine junge Generation, die sich aber auch dann natürlich mit älteren Positionen immer wieder verhält. Dann wird es nochmal eine eher klassische Ausstellung geben, auch über den Winter. Also wir werden Zeichnungen aus der Sammlung präsentieren und das Museum wird zu einem großen Zeichenatelier auch. Also die Besuchenden sind auch eingeladen, aktiv zu werden, mitzuzeichnen, weil wir das auch natürlich feststellen mit unseren vielen Outreach-Programmen, dass Menschen einfach sehr interessiert sind, natürlich selbst künstlerisch tätig zu werden. Und im kommenden Frühjahr tatsächlich, das wird unsere Frühjahr-Sommerausstellung, werden wir eine große Einzelausstellung über Gerd Rohling, mit Gerd Rohling zusammen entwickeln.
Oh, fantastisch. Ich bin ein großer Fan von Gerd Rohling.
Toll. Ja, das ist ja eben auch gerade das, was wir auch oft machen. Ich glaube, sehr viele so Artist werden im Kolbe-Museum nochmal gezeigt, nochmal neu entdeckt. Und ich glaube, wir freuen uns ja alle auch auf Gerds fantastische Skulpturen.
Super, super. Aber jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ich denke mal, das hat mit Everybody zu tun. Als ich jetzt durch den Garten kam, sind einige Skulpturen von Georg Kolbe, Bronzen, von nackte Figuren, die im Garten stehen, waren teilweise mit Leder eingekleidet. Das sah toll aus, ganz sinnlich, ganz verwirrend auch, weil Leder so ein lebendiges Material ist und die Bronze dagegen so hart. Und da kamen noch lauter Formen heraus, die ich in der Bronze gar nicht so in ihrer Feinheit gesehen hatte. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist tatsächlich eine Künstlerin am Werk bei uns im Garten momentan. Moni Lola Ilupeo, eine Künstlerin aus den USA, die schon längere Zeit in Berlin lebt, die eben zu Everybody eingeladen wurde und eingeladen wurde, neue Skulpturen zu entwickeln, beziehungsweise eben in ihrer eigenen Art mit vielleicht auch den Skulpturen umzugehen. Und das ist ja auch immer schön, dass wir sozusagen auch, ja, trotz der Einschränkungen, die viele vielleicht auch sehen wollen, sozusagen um Georg Kolbe herum immer wieder auch Kunstschaffende haben, die sich für ganz unterschiedliche Facetten interessieren. Moni Lola entwickelt jetzt hier eben sehr haptische, sehr sinnliche Fragmente auch, die sie eben abnimmt. Also sie spielt auch natürlich mit der Idee des Gusses, des Abnehmens, der positiv-negativen Formen, der Materialien. Also wie du schon gesagt hattest, also diese harten Bronzen und diese Oberflächen, an denen vielleicht einige Details nicht mehr zu erkennen sind, werden jetzt eben durch diese zweiten Häute, die Moni Lola über sie legt, nochmal ganz anders sichtbar.
Vor kurzem, also gerade erst vor ein paar Wochen, ist ja der Tänzerinnenbrunnen versteigert worden. Er hat eine komplizierte Geschichte, ein jüdischer Auftraggeber, der den Holocaust nicht überlebt hat, der ermordet wurde. Es gab dann erst keine Restitution. Also es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Erst kürzlich restituiert und versteigert. Ich war erstaunt, wie teuer dieser Brunnen geworden ist. Er hat fast 5 Millionen Euro gekostet. Also für Kolbe ein absoluter Auktionsrekord. Nicht mal ansatzweise so teuer waren seine Skulpturen bisher. Warst du traurig, dass er nicht hier geblieben ist?
Also ich glaube, es ist, wir müssen vielleicht erstmal sagen, dass es für uns auch als Stiftung, als Museum, ist eine Geschichte, die tatsächlich sehr glücklich ausgegangen ist. Und wir sind sehr froh, dass diese Restitution geglückt ist. Und für uns war es eben auch wirklich wichtig, weil dieses Projekt, es ist ja nichts, was aus dem Nichts gekommen ist. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, uns wirklich nochmal sehr, sehr intensiv mit dem Brunnen zu beschäftigen und haben sehr viel gestaltige Projekte darum entwickelt. Auf der einen Seite natürlich die Provenienzforschung, in der wir wirklich nochmal sehr tief reingegangen sind, umzusehen, was an diesen ganz unterschiedlichen Zeitpunkten, in dem der Brunnen sozusagen immer wieder aufgetaucht ist im Archiv, was da passiert ist, wie man das auch einordnet, einmal natürlich in eine Provenienzforschung, aber auch natürlich in die juristische Klärung, die wir angestoßen haben. Und das ist sozusagen dieser zentrale Baustein gewesen, um den herum wir ganz unterschiedliche Projekte auch entwickelt haben. Also wir haben ein fantastisches Projekt mit dem Thomas-Mann-Gymnasium gehabt, in dem Schülerinnen hier über einen Zeitraum von, ich glaube, 10 Monaten immer wieder ans Museum gekommen sind, sich mit dem Brunnen beschäftigt haben, uns eben auch einen Auftrag gegeben haben, was dieser Brunnen für sie bedeutet, was sie daraus ziehen können. Ich habe Künstlerinnen, die eben auch eine Schreibpraxis haben, eingeladen, unterschiedliche Essays oder Textformen zu entwickeln, die eben in der Publikation The Fountain, die beim Distanzverlag erschienen ist, im vergangenen Sommer zu entwickeln und hier auch nochmal ganz andere Sichtweisen auf diesen Brunnen zu werfen. Wir haben mit der UdK und Kunst im Kontext mit eben Kunstschaffenden und Studierenden, die sich ja auch mit vor allem Kunstvermittlung und kreativer Kunstvermittlung auseinandersetzen, hier im vergangenen Sommer auch ganz fantastische Projekte gehabt, die uns nochmal auf ganz andere Spuren geführt haben, wie mit diesem Brunnen überhaupt in dieser Zeit umzugehen ist. Weil wir ja doch ganz unterschiedliche Schichten haben, die sich jetzt hier bei diesem Brunnen aufeinander stapeln, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir haben natürlich ganz zentral diese antisemitische Objektgeschichte, die den Brunnen und auch natürlich diese Restitution maßgeblich prägen. Wir haben aber auch in dieser Motivgeschichte koloniale Motive, wir haben schwarze Trägerfiguren, die wir im Archiv zusammensetzen konnten. Sie sind zurückzuführen eben auf Studien, die Kolbe schon in den 10er Jahren auch geleistet hat, eben von schwarzen Modellen, die selbstverständlich durch koloniale Kontexte in Berlin anwesend waren. Und ganz oben thronend haben wir auch eben diese nackte Tänzerin, die für die Kunstvermittlung auch immer wieder Fragen aufgeworfen hat, weil natürlich auch jüngere Generationen auch uns fragen, wie angemessen ist denn das noch, dieses Motiv zu zeigen? Und ich glaube, in diesem Reigen auch von Projekten, die wir initiiert haben, um den Brunnen herum, kam, glaube ich, dieses Potenzial, was historische Objekte natürlich besitzen, auch nochmal wirklich zum Vorschein. Und für uns war wirklich diese Rückgabe und diese Restitution eigentlich der zentrale Vorgang, den wir ja auch mit der Familie gemeinsam gestaltet haben. Also wir haben, also das Museum, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, das ist ja jetzt nichts, was ich sozusagen aus der Mottenkiste gezogen habe, sondern das Museum ist ja schon wirklich seit den 80er Jahren in Kontakt auch mit der Familie, mit den Nachfahren. Und wir haben sozusagen diesen letzten Schritt, der jetzt noch gefehlt hatte, realisiert. Und alles, was sozusagen dann der Markt, den Markt bestimmt, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt in meiner Hand und auch nicht unbedingt auch für das Museum relevant in diesem Sinne, möchte ich mal sagen. Das sind natürlich immer die Schlagzeilen, die es gibt. Also das, wenn natürlich Objekte, Kunstobjekte mit Werten besetzt werden. Aber das ist natürlich für mich persönlich auch nochmal, also verhalte ich mich auch ganz anders eben zu einer Wertigkeit von Kunst, Kunstobjekten, und ein Markt verhält sich dann natürlich auch nochmal ganz anders.
Also im Gespräch mit dir merke ich einfach, wie spannend Kunstgeschichte ist und wie viele Facetten Kunstgeschichte hat. Also es ist einfach unendlich viel Stoff da. Es gibt so viel zu sehen und zu erforschen und zu fördern, dass ich denke, uns Kunsthistorikerinnen kann gar nicht langweilig werden.
Ja, nein, also langweilig wird uns auf keinen Fall, weil wir uns ja immer wieder, und das ist ja auch das Spannende an der Kunstgeschichte, als Gesellschaftswissenschaft natürlich, wie sich auch verhalten werden kann, eben aus einem jetzigen, also aus einer jetzigen gesellschaftlichen Situation heraus, sich eben natürlich mit Vergangenheiten zu beschäftigen, die auch noch nicht vollständig ausdiskutiert sind und zu denen selbstverständlich auch noch mal ganz andere Stimmen eingeladen werden sollten, die eben keine Stimme hatten. Und das ist mir natürlich auch ganz, ganz wichtig als Kunsthistorikerin, als Kulturwissenschaftlerin, als natürlich jemand, der aktiv beiträgt, auch gerade gesellschaftliche Debatten, auch ein gesellschaftliches Miteinander. Und ich denke, wir wollen ja alle einfach gut miteinander auch eine Zukunft gestalten, wie man Orte schaffen kann dafür, ob das jetzt ein Pavillon ist oder ob das das Museum ist, an dem auch solche Begegnungen stattfinden können, eben von Menschen, die vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, die ganz unterschiedliche, ja, ich sage immer, einen ganz unterschiedlich gepackten Rucksack dabei haben, aus Erinnerungen, aus Überlegungen, aus Begegnungen mit Kunst, mit anderen Menschen, mit Geschichte und diese Orte eben aber auch als Orte eben der Verständigung verstehen, aber auch eben als Orte des Diskurses, an dem dieser Diskurs auch auszuhalten ist und stattfinden kann und muss, weil wir ja auch sehen, wie in anderen Bereichen einfach diese Verengung der Diskursräume auch aktiv betrieben wird, um solche Orte auch zu verunmöglichen, um uns vielleicht zu suggerieren, dass es keinen gesellschaftlichen Dialog gibt, was überhaupt nicht der Fall ist. Und ich glaube, gerade dieses sich annähern um Kunst, um Fragen, die Kunst immer wieder stellt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gut, das wir hier natürlich in Deutschland auch noch haben, das eben auch noch unterstützt wird natürlich, aber was natürlich ein ganz ja, integrativer Teil von Demokratien ist und sein muss. Ja.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und in welche Zeit würdest du gerne reisen?
Wir waren ja tatsächlich bei Venedig und diesem Venedig-Motiv. Ich erfreue mich dann doch immer wieder an Fotografien und an Venedig ab den späten 40er Jahren bis in die 80er Jahre hinein. Aber generell, also
es mit ist, der, mit, meinst ist du ja das 20. Jahrhundert.
Das 20. Jahrhundert, aber man muss ja immer auch dazu sagen, als Frau bin ich schon sehr froh, im 21. Jahrhundert zu leben.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
Die Stille und die Unterhaltung.
Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
Ich kann da überhaupt nicht sagen, was für ein Tier ich gerne wäre, weil es wirklich so viele wunderbare Tiere gibt und wir natürlich hier im Kolbe-Museum auch immer Besuch haben im Garten. Also wir haben Füchse, wir haben Eichhörnchen, die vorbeikommen. Ja, vielleicht ein Fuchs.
Schön. Welches Spiel spielst du gerne?
Also natürlich der Klassiker Uno, in dem man ja wirklich mit Groß und Klein in allen möglichen Situationen spielen kann.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Das ist eine sehr schwierige Frage, genauso schwierig wie, was ist deine Lieblingskunst?
Ich finde Farbe, also, ist nicht so schwer.
Das Spektrum ist doch schon sehr, sehr breit, aber ich liebe Grün, muss ich sagen.
Jetzt seit dem Pavillon oder schon vorher?
Nein, schon vorher auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein ganz bestimmtes Grün. Ja.
Hast du einen wiederkehrenden Traum?
Ich habe keinen wiederkehrenden Traum, aber ich glaube doch ein wenig an Fügung auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe tatsächlich immer wieder, wenn ein Déjà-vu passiert, und das ist gar nicht so unoft bei mir, fühle ich mich bestätigt, sozusagen den Entscheidungen, die getroffen wurden, genau jetzt am richtigen Ort zu sein.
Hörst du Musik beim Arbeiten?
Beim Arbeiten höre ich tatsächlich nicht ganz so viel Musik. Doch, wenn es so ein bisschen so Deep Work Phase ist und ich schreibe, wozu ich leider nicht so oft komme, höre ich sehr schön Monika Kruse Mixe, die wirklich sehr gut funktionieren für so etwas.
Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Als Spezialausgabe wäre es natürlich schön, auch die figurative Skulptur mal in der Weltkunst vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu highlighten und vielleicht auch den Verlauf auch der Entwicklung noch mal nachzuvollziehen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen für die Weltkunst.
Gute Idee. Meine letzte Frage. Kannst du eine große oder eine kleine Lebensweisheit teilen?
Ja, also ich glaube, ich würde jetzt so ein bisschen paraphrasieren auch von Toni Morrison, die immer wieder auch darauf verwiesen hat, dass egal wie schwierig auch Situationen vielleicht erscheinen mögen und wie unmöglich eine Lösung herbeizuführen scheint, es doch immer ganz wichtig ist, bei sich zu bleiben und in jedem Moment die schönsten Begegnungen, auch zwischenmenschlichen Begegnungen, zu fördern.
Vielen, vielen Dank. Der Podcast Was macht die Kunst entsteht in Partnerschaft mit Volkswagen Group Culture. Als Partner der neuen Nationalgalerie ermöglicht Volkswagen Group Culture an jedem ersten Donnerstag im Monat freien Eintritt zu einem Art Live-Event. Hinweise zu den nächsten Veranstaltungen findet ihr auf Instagram im Kanal von Volkswagen Group Culture, der neuen Nationalgalerie und unter smb.museum.